Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 25. Februar. Heute geht es bei uns um Folgendes. Der Krieg ist zurück in Europa.
And what is at stake is not just Donbass, it's not just Ukraine. What is at stake is the stability of Europe and the whole international order, our peace order. President Putin chose to bring war back to Europe.
Ein Blick auf die sich überschlagenden Ereignisse in der Ukraine, die Haltung der Schweiz und das Entsetzen der UkrainerInnen in Bern. Dann, kaum jemand übernimmt Verantwortung. Nur 4% der FlugpassagierInnen kompensieren ihre Flugemissionen.
Und es ist klar, dass Klimaschutz, der auf Freiwilligkeit basiert, eigentlich nicht global funktionieren kann.
Und der Bundesrat will seine Weltraumpolitik neu definieren, denn ganz unterschiedliche Lebensbereiche profitierten von der Raumfahrt.
Beispiele sind die Meteorologie, Kommunikation, aber auch Navigationsdienste, die wir täglich nutzen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Carol Köcki.
Rabe Info.
Der Krieg ist zurück in Europa. Gestern früh begann Russlands Angriff auf die Ukraine, zu Land, zu Wasser, aus der Luft. Die Ereignisse überschlagen sich. Stündlich gibt es neue Meldungen und Reaktionen. Wilma Rall, du hast versucht, dir einen Überblick zu verschaffen.
Ja, es gibt viele gesicherte und ungesicherte Meldungen auf allen Kanälen. Klar ist, der gestrige Donnerstag ist ein historischer schwarzer Tag für Europa. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es auf europäischem Boden keinen Angriffskrieg mehr von einem souveränen Staat gegen einen anderen. Zu Beginn wurden Angriffe auf militärische Einrichtungen gemeldet, der Einmarsch von russischen Bodentruppen und Panzern über Weißrussland. Inzwischen gibt es fast aus dem ganzen Land Meldungen von Explosionen, von Kampfflugzeugen und Raketen. Vielerorts gibt es heftige Kämpfe. Die Ukraine spricht von rund 140 Toten. Präsident Zelensky verordnete die allgemeine Mobilmachung an. Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen.
Russlands Präsident Putin hat den Angriff damit begründet, dass der Donbass ihn um Hilfe gebeten habe, also die von den russischen SeparatistInnen kontrollierte Region in der Ostukraine. Hören wir kurz rein.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Putin sagt hier, er wolle diejenigen Menschen schützen, die seit 8 Jahren von der Ukraine schikaniert würden, die einem Genozid zum Opfer fallen. Russland wolle diese Gebiete demilitarisieren und entnazifizieren. Seine Worte waren martialisch. Er rief die UkrainerInnen auf, ihre Waffen niederzulegen. Ansonsten würden sie und ihre Verbündeten noch nie dagewesene Konsequenzen erleben. Russland werde vor nichts zurückschrecken, das Land zu befreien, wie er sagte.
Die Reaktionen aus den westlichen Staaten nach dem Angriff waren sich alle sehr ähnlich. Es gab eine einhellige, sehr scharfe Verurteilung der Invasion. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, sagte gestern:
We will hold Russia accountable for this outrageous violation of Ukraine's sovereignty and the territorial integrity. And what is at stake is not just Donbass, it's not just Ukraine. What is at stake is the stability of Europe and the whole international order, our peace order. President Putin chose to bring war back to Europe.
Sämtliche westlichen Staaten kündigten an, Russland werde für diesen Angriffskrieg teuer bezahlen. Was heißt das nun konkret?
Die EU verabschiedete das umfassendste Sanktionspaket, das es je gab. Man hat sich abgesprochen, unter anderem mit den USA, Großbritannien und Japan. Beschlossen wurden Sanktionen im Energie-, im Finanz- und im Transportsektor. Unter anderem werden russische Banken von den Finanzmärkten abgeschnitten, der Import von Hightech-Produkten massiv eingeschränkt. Aber US-Präsident Biden sagte es richtig, es seien Sanktionen, die Russland treffen, der westlichen Bevölkerung aber möglichst nicht wehtun. Gestern standen nämlich noch weitere Sanktionen zur Debatte, die dann nicht verabschiedet wurden. Zum Beispiel die Energieimporte aus Russland zu blockieren oder Russland aus dem Zahlungssystem SWIFT auszuschließen. Wer aus SWIFT draußen ist, kann kaum mehr internationale Zahlungen tätigen oder erhalten. Laut ExpertInnen bedeutet das für die betroffenen Staaten den wirtschaftlichen Super-GAU. Aber eben sowohl den SWIFT-Ausschluss als auch die Energieblockade würden auch die westlichen Staaten hart treffen. Die Abhängigkeit vom russischen Gas ist riesig. Eine halbe Milliarde Dollar pro Tag nimmt Russland mit dem Verkauf von Öl und Gas ein.
Auch der Schweizer Bundesrat hat sich gestern zum Ukraine-Krieg geäußert. Was tut die Schweiz?
Der Bundesrat verzichtet vorerst auf eigene Sanktionen, für viele sehr unverständlich in dieser Situation. Er verschärft nur die Regeln, damit Sanktionen anderer Länder nicht umgangen werden können. Bundespräsident Ignazio Cassis sagte gestern vor den Medien:
Mit seiner militärischen Intervention hat Russland das Völkerrecht massiv verletzt. Russland hat namentlich gegen das völkerrechtlich verankerte Gewaltverbot und gegen das Prinzip der territorialen Integrität der Staaten verstoßen.
Nach seiner kurzen Ansprache verließ Cassis die Pressekonferenz auch schon wieder und ließ ExpertInnen aus seinem Departement die Sanktionen erklären. Dabei herrschte vor allem Verwirrung, denn formal übernimmt die Schweiz die EU-Sanktionen nicht, inhaltlich aber doch weitgehend. Russische staatsnahe Personen dürfen nicht mehr einreisen, keine Geschäfte mehr machen, aber anders als in der EU wird russisches Geld auf Schweizer Banken nicht eingefroren. Ob man das in Zukunft noch tun will, das wird nun abgeklärt.
Die westlichen Staaten haben also weitreichende Wirtschaftssanktionen beschlossen, militärische Unterstützung, also Truppen in die Ukraine zu entsenden, galt von vornherein als ausgeschlossen. Ist das immer noch in Stein gemeißelt?
Gemäß NATO-Chef Jens Stoltenberg stockt die NATO die militärische Verteidigung in den osteuropäischen Staaten nun auf. In Polen oder Rumänien zum Beispiel, also quasi an der NATO-Ostflanke. Auch das schien vor einigen Monaten noch undenkbar und stößt auch nicht überall auf Begeisterung. Aber dass die NATO-Staaten Truppen in die Ukraine senden, das scheint weiterhin ausgeschlossen. US-Präsident Biden bekräftigte gestern erneut:
Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power.
Gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages greifen die NATO-Staaten nur dann ein, wenn eines ihrer Mitglieder angegriffen wird. Die Ukraine aber ist kein NATO-Mitglied. Zudem oder vielleicht noch wichtiger will offensichtlich niemand einen offenen Krieg mit der Atommacht Russland riskieren. Und das weiß auch Russland sehr genau, was den Weg frei machte, in die Ukraine einzumarschieren.
Die Leidtragenden in diesem Krieg sind die UkrainerInnen. Nach langer Unsicherheit ist nun tatsächlich das Schlimmste eingetreten. Was weiß man über die aktuelle Situation der Menschen vor Ort?
Dazu hören wir später mehr von Ukrainerinnen aus der Schweiz. Gemäß Medienberichten sind die Straßen in den Städten leergefegt, die meisten Geschäfte und Restaurants geschlossen. Vor den offenen Lebensmittelläden gibt es lange Schlangen. Die Leute versuchen, sich mit Vorräten einzudecken. Auch vor den Bankautomaten gibt es Schlangen. Der Bargeldbezug wurde eingeschränkt. In der Hauptstadt Kiew gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Die U-Bahn-Stationen wurden zu Schutzräumen umfunktioniert wegen den Luftangriffen. Gestern wurden auch Bilder gezeigt von verstopften Ausfallstraßen aus Kiew. Tausende packten ihre Koffer und verließen die Stadt auf Land oder aus dem Land.
Es ist anzunehmen, dass, wenn dieser Krieg weiter eskaliert, es eine große Fluchtbewegung nach Europa geben wird. Gab es dazu schon offizielle Äußerungen?
Gemäß Augenzeugenberichten gibt es aktuell wohl sehr viele UkrainerInnen, die ihr Zuhause verlassen haben, aber nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Also sehr viele intern Vertriebene. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat die Nachbarländer der Ukraine gestern aufgefordert, die Grenzen für Flüchtlinge offen zu halten. Und angesichts der bisherigen Flüchtlingsdebatte stimmen die jüngsten Reaktionen doch zumindest optimistisch. Sowohl Polen als auch Ungarn, beides Nachbarländer der Ukraine, haben zugesagt, humanitäre Hilfe zu leisten. Polen hat bereits begonnen, zusätzliche Aufnahmezentren einzurichten. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte gestern:
We have with all the frontline member states now explicit contingency plans to welcome and host immediately those refugees. And what internally displaced people are concerned, we have a lot of support through ECHO, humanitarian aid shelter, and all the necessities people who are internally displaced immediately need. On top, there will be financial support increased for Ukraine on top of the 1.2 billion macrofinancial assistance. So the preparedness is fully alerted. And we hope that there will be as little as possible refugees, but we are fully prepared for them and they are welcome.
Es bleibt also zu hoffen, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine willkommener aufgenommen werden, als das bisher von der EU-Flüchtlingspolitik bekannt ist. Aber ja, auch das wird sich in Zukunft weisen.
Katrin Hiss, du warst gestern Abend vor der russischen Botschaft im Elfenau-Quartier. Was hat sich dort abgespielt?
Gestern Abend ab ca. 19 Uhr versammelten sich mehrere Dutzend Menschen am Brunnadernrhein.
Hoch die internationale Solidarität! Hoch die
Die Anwesenden zeigten sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und sie wollten ihren Unmut gegenüber dem russischen Staat direkt an dessen Adresse in der Schweiz platzieren, bei der russischen Botschaft.
Gab es denn auch Reden vor Ort?
Mehrere Menschen haben die Gelegenheit ergriffen und sich per Megafon geäußert. Mit dabei war zum Beispiel die Ukrainerin Olena Halter aus Luzern.
Ich komme ursprünglich von Odessa, das ist eine Stadt am Schwarzen Meer. Mit dem größten Hafen und sie ist extrem interessant für Putin anzugreifen, damit er einen Korridor nach Krim erschafft, damit er Zugang zum Schwarzen Meer blockiert. Das ist eine Millionenstadt. Und meine Familie hat mich heute angerufen und gesagt, sie wurden erwacht mit den Geräuschen von Anschlägen. Und das hat mir meine Schwester gesagt. Sie wohnt in einem Hochhaus und sie hat Bilder geschickt, tragische Bilder. Es ist unfassbar, sowas im 21. Jahrhundert zu hören, zu sehen. Leider können sie die Stadt nicht mehr verlassen, weil es herrscht jetzt Kriegszustand bei uns. Sie müssen dort sein und unsere Kinder können nicht mehr in die Schule gehen. Es ist natürlich eine große Katastrophe. Wir sind da in der Schweiz heute, ich komme von Luzern, begann Fasnacht. Ja, viele Leute sind draußen, sind am Feiern, am Musik hören. Ich verstehe das, aber es ist für uns Ukrainerinnen, das ist natürlich eine Parallelrealität. Ich weiß es nicht, es ist Horror, was passiert, das ist Non-Go. Und ich sage euch, Lemberg zum Beispiel, die Stadt im Westen der Ukraine, ist nur 1100 etwas Kilometer entfernt von der Schweiz, also viel näher als viele andere europäische Hauptstädte. Also das heißt, dieser Krieg betrifft nicht nur Ukraine, es betrifft uns alle. Und wie meine Kollegin gesagt hat, Putin ist unberechenbar, er hat Atomwaffen und was er machen kann, wir wissen das nicht.
Auch Halina Rosil war an der Demo. Sie stammt aus der Stadt Lemberg, welche Olena Halter gerade erwähnt hat. Halina Rosil erzählte, dass sie in der Nacht auf gestern kein Auge zugemacht habe.
Nach einer absolut absurden Rede von Putin war schon klar, dass es geht jetzt nicht um die Grenzgebieten in der Ostukraine. Es geht um etwas viel mehr. Und keiner hat sich das in dem schlechtesten Szenario vorgestellt, dass es jetzt zu dieser Lage kommen kann. Um 5 Uhr nach Kiew-Zeit, 10 Minuten nach der Rede von Wladimir Putin, kam es direkt zu Explosionen und Schießereien überall im ganzen Land, in Kiew, in Odessa, in Kharkiv, in der Zentralukraine, auch in der Westukraine. Ganz viele wichtige Punkte waren zerstört, weil es um einen Vollmarsch-Eingriff geht. Ich weiß nicht, was noch passieren soll, damit die Leute das ernst nehmen, beziehungsweise die Politiker.
Im Hinblick auf Putins Argumentation, dass er die Ukraine befreien will, dass er der russischen Bevölkerung in der Ukraine zur Seite stehen will, hatte Halina Rosil auch etwas zu sagen. Sie erzählte von einer Reportage, die sie gesehen hatte, über eine Frau in den besetzten Gebieten in der Ostukraine.
Sie meinte, keiner hat uns gefragt, was unsere Meinung ist. Sie meinte, ich und die anderen Leute um mich herum, wir wollen nicht in Russland sein. Wir wollen in der Ukraine leben, wir sind hier zufrieden und wir bitten jetzt keinen um die Hilfe, uns von irgendjemandem zu retten, weil die in ihrem eigenen Land weiter leben wollen. Ich hoffe, das erklärt auch ein bisschen die Position oder wird die Gerüchte abschwächen, dass die Leute in der Ukraine nicht einig sind. Die sind einig, we are united. Und wir kämpfen jetzt gegen diesen Aggressor.
Neben den Stimmen von Menschen aus der Ukraine wurde aber auch Kritik am Verhalten der Schweiz laut. Diese hält sich ja weiter zurück beim Ergreifen von Sanktionen.
Es geht aber auch darum zu sagen, dass die Schweiz wieder einmal mehr das ruhige Hinterland ist. Die Schweiz will noch etwas überlegen, bevor sie Sanktionen ausspricht. Die offizielle Schweiz will weiterhin den Oligarchen Geld in den Arsch schieben. Sie wollen weiterhin, dass die Oligarchen sich wohlfühlen am Genfersee.
Nach rund einer Stunde setzt sich die Kundgebung dann in Bewegung. Die TeilnehmerInnen spazierten gemeinsam in die Stadt.
Rabe Info.
Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages mit Katrin Hiss.
Der Ausbau des Autobahnanschlusses Wankdorf stößt auf Widerstand. Wir haben bereits am Dienstag im Rabe Info darüber berichtet. Gestern gaben verschiedene Akteure bekannt, dass sie Einsprache eingereicht haben, darunter das Grüne Bündnis, die Grün-Alternative Partei und der VCS Bern. Sie alle fordern, dass das geplante Projekt nicht bewilligt wird. Gestern endete die Frist zur öffentlichen Auflage. Der Ball liegt nun beim Bundesamt für Straßen Astra. Wir bleiben bei der Verkehrspolitik. Im Emmental und im Oberaargau soll das Straßennetz verbessert werden. Der Berner Regierungsrat verabschiedete heute 2 entsprechende Kredite in der Höhe von gesamthaft über 400 Millionen Franken. Mit den Verkehrssanierungen um Burgdorf und Aarwangen sollen einerseits Staus minimiert werden. Andererseits verspricht sich der Regierungsrat eine Stärkung der Wirtschaft in der Region. Die Kredite gehen nun in den Grossen Rat. In seiner Juni-Session wird er über die Pläne beraten. Das Schweizer Bundesgericht urteilte heute über eine Beschwerde von Inclusion Handicap. Der Interessensverband für Menschen mit Behinderung bekam dabei Recht. Handicap International hatte eine Beschwerde eingereicht wegen der Einstiegsmöglichkeiten in neue SBB-Züge. Die SBB müsse bei allen Zugtüren garantieren, dass auch Menschen mit einer Behinderung selbstständig zusteigen können, so das Bundesgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte zuvor noch entschieden, dass dies nur bei einem Eingang pro Zug der Fall sein muss. Männer, die Sex haben mit Männern, sollen zukünftig uneingeschränkt Blut spenden dürfen. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates verabschiedete eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage. Derzeit können Männer nur dann Blut spenden, wenn sie in den vergangenen 12 Monaten keinen gleichgeschlechtlichen Sex hatten.
Bis Ende Mai können nun interessierte Kreise im Rahmen der Vernehmlassung eine Stellungnahme abgeben. Derek Chauvin, der Polizist, welcher den Afroamerikaner George Floyd ermordet hatte, wurde im vergangenen Jahr zu 22 Jahren Haft verurteilt. Gestern nun standen seine Kollegen vor Gericht, welche beim Polizeieinsatz mit dabei waren. Thomas Lane, Tu Tao und J. Alexander Küng wurden schuldig gesprochen wegen unterlassener Hilfeleistung. Zwei der drei Beamten wurden außerdem für schuldig befunden, dass sie nicht versucht haben, die Gewaltanwendung zu stoppen. Wie NBC News berichtet, entscheidet das Gericht erst später über die Höhe des Strafmaßes. Und noch zum Wetter. Die kommenden Tage werden freundlich, nur ab und zu gibt es wenig Hochnebel. Mit einer frischen Bise bewegen sich die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ja, später sprechen wir hier im Rabe Info über die Schweizer Weltraumpolitik. Und geht es um den Weltraum, so ist der nächste Song ein unbestrittener Klassiker. Hier ist David Bowie mit Space Oddity.
Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing countdown, engines on.
3. 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Rabe Info.
4%. So viele oder so wenige der Flüge mit einer Schweizer Airline werden klimakompensiert.
Zu diesem Schluss kommt eine vorgestern veröffentlichte Studie der Uni Bern. Die Forschenden haben das erste Mal die Bereitschaft von Flugreisenden analysiert, ihre Emissionen zu kompensieren, indem sie auf dem Ticket einen Zuschlag bezahlen. Dabei haben die Wissenschaftler 65.000 Buchungen untersucht. Katrin Hiss berichtet.
Es seien viel zu wenige Menschen, die ihre Flugemissionen kompensieren würden, sagt Sebastian Berger, Assistenzprofessor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern. Bei nur 4% aller Flugbuchungen würde so kaum ein entscheidender Beitrag geleistet werden im Kampf gegen den Klimawandel. Sein Team hat für eine entsprechende Studie unter anderem demografische Variablen untersucht.
Zum einen wissen wir, dass zum Beispiel Personen, die auch vegetarische Gerichte wählen, das heißt, die durch ihre Nahrung klimafreundlich handeln, auch eher bereit sind, den Flug zu kompensieren. Das sind fast dreimal so viele. Das heißt, jemand, der eine vegetarische Mahlzeit wählt, kompensiert den Flug dreimal wahrscheinlicher als jemand, der das Standardmenü wählt. Auf der anderen Seite können wir ein bisschen schauen, wie sich zum Beispiel unterscheidet in Business Class und Economy Class und so weiter. Dort finden wir aber jeweils keine großen Effekte. Das heißt, die größte Nachricht aus der Studie ist im Prinzip, dass die Bereitschaft insgesamt eigentlich fast am Boden hängt, dass niemand bereit ist, den Flug tatsächlich zu kompensieren.
Dabei habe es auch keinen Einfluss, wie weit ein Flug sei oder wie stark der Ankunftsort von den Folgen des Klimawandels betroffen ist.
Wir haben zu keiner dieser Hypothesen etwas gefunden, dass das einen Einfluss hat. Und das liegt natürlich daran, dass insgesamt die Bereitschaft sehr gering war. Das heißt, wir haben dann nicht genug, so wissenschaftlich ausgedrückt, Varianz in den Daten, weil praktisch die Personen das einfach nicht machen, unabhängig davon, wo es hingeht.
Für die Studie haben die Wissenschaftler 65.000 Buchungen bei einer Schweizer Airline untersucht.
Die 4%, die wir hier gefunden haben in der Schweizer Airline, die sind schon so best in class. Also das ist schon im Vergleich zu anderen internationalen Airlines sehr hoch. Es gibt Zahlen, die so eher im 1%-Bereich sind für andere Airlines. Das heißt, im Vergleich zu den anderen Airlines ist die Schweizer Airline schon sehr, sehr gut.
Bei vielen Airlines können die PassagierInnen selbst wählen, wie viel Geld sie ausgeben für die Kompensation von ihren Flugemissionen.
Was wir hier eben finden im Wesentlichen ist, dass der Preis, den die Leute bereit sind zu zahlen, ist ja ungefähr 1 Franken pro Tonne CO2. Und das ist dann dramatisch niedriger als was wir müssten, um den Klimawandel aufzuhalten. Da müssten wir eigentlich sowas, ja, so Werte um die 90 Franken finden pro Tonne. Also kann man sagen, dass wir dramatisch unter dem Bedürfnis liegen.
In diesem Zusammenhang spricht Sebastian Berger auch von der Attitude-Behavior Gap, zu Deutsch der Einstellungs-Handlungslücke.
Die Schweizerinnen und Schweizer sind sehr motiviert, etwas für die Umwelt zu tun, wenn man sie befragt, wenn man sie nach ihren Einstellungen zum Umweltschutz fragt und so weiter. Und das Problem ist, dass wir dieses Verhalten dann nicht im Feld beobachten, also dass sich das nicht ins Verhalten übersetzen kann, so wie sich die Leute das vielleicht sogar selber wünschen würden.
Hinter der fehlenden Bereitschaft, die Flugemissionen zu kompensieren, stecke aber ein größeres Problem. Laut dem Betriebswissenschaftler wäre es besser, wenn der Staat den Klimaschutz als sogenanntes öffentliches Gut behandeln würde und damit nicht das Individuum einzeln darüber entscheiden müsste.
Also man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, dass ich als Professor an der Universität, ich werde ja auch durch den Staat bezahlt, und sozusagen ein Pendant wäre im Prinzip, wenn ich gar kein Geld bekäme, sondern wenn ich nach meiner Vorlesung den Klingelbeutel rumgehen lasse und dann eben schaue, wie viel Geld ich verdiene. Ich würde ein bisschen verdienen, das ist klar. Es gibt Leute, die dann bereit sind, für meine Vorlesung zu bezahlen. Aber das wird vermutlich nicht reichen, um meine Miete zu bezahlen. Und genauso ist es beim Klimaschutz auch. Also das funktioniert am besten, wenn wir sozusagen politisch organisierte Kollektiventscheidungen treffen. Sei es durch eine CO2-Abgabe, die wir in Teilen auch schon haben, oder durch eine CO2-Steuer oder eben andere Regeln, wie zum Beispiel verpflichtende Einspeisemengen für nachhaltiges Kerosin und so weiter. Es gibt einige doch politische Stellschrauben, die man gehen kann. Und es ist klar, dass Klimaschutz, der auf Freiwilligkeit basiert, eigentlich nicht global funktionieren kann.
Sebastian Berger ist Assistenzprofessor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern. Einen Link zu seiner Studie gibt es online bei uns auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Was ein bisschen nach Star Wars tönt, ist Realpolitik. Vergangene Woche veröffentlichte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF, eine Medienmitteilung. Darin schreibt das WBF, dass der Bundesrat die Schweizer Weltraumpolitik überarbeiten will. Aber warum braucht die Schweiz überhaupt eine Weltraumpolitik? Katrin Hiss ist der Frage nachgegangen.
Die Raumfahrt betreffe eine Vielzahl von Bereichen unseres Alltages, sagt Renato Crepon.
Beispiele sind die Meteorologie, Kommunikation, aber auch Navigationsdienste, die wir täglich nutzen.
Crepon leitet die Abteilung Raumfahrt beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Mit einer klar verankerten Politik könne die Schweiz im Weltraumbereich Zukunftsstrategien festhalten, sagt er. Unter anderem die Außenpolitik könne von solch klaren Strategien profitieren.
Dort ist vor allem die Frage, wie die Raumfahrt in den internationalen Gremien reguliert wird. Die Frage beispielsweise der Nachhaltigkeit. Weltraumschrott ist momentan ein großes Thema. Wie geht man damit um? Aber auch die Frage der Militarisierung des Weltraums, das sind Fragen, die typischerweise in UNO-Gremien besprochen werden.
Die Schweiz hat bereits eine Weltraumpolitik. Sie wurde 2008 zum letzten Mal revidiert. Festgehalten ist darin unter anderem die Mitgliedschaft der Schweiz bei der Europäischen Weltraumagentur ESA oder bei der Weltorganisation für Meteorologie, WMO.
Seitdem hat sich natürlich in der Raumfahrt einiges verändert. Man denke an die neuen Firmen und neuen Player, die gekommen sind. Die Firma SpaceX von Herrn Musk zum Beispiel oder Blue Origin von Jeff Bezos.
Aber es gäbe auch Unternehmen in der Schweiz, welche direkt von der Raumfahrt abhängen. Diese Unternehmen bieten derzeit rund 1500 Arbeitsplätze.
Wir haben ein sehr vielfältiges Raumfahrtökosystem, das sich in den letzten Jahren auch gewandelt hat. Dieses Ökosystem reicht vom viertgrößten Raumfahrtzulieferer Europas zu diversen Startups, die global aktiv sind.
Daneben bestehe ein großes Interesse für die Anwendungen, die dank der Raumfahrt möglich seien.
Beispielsweise nutzen Versicherung Erdbeobachtungsdaten, um Schadenanalysen zu machen. Banken nutzen die Zeitsignale, um Finanztransaktionen zu tätigen. Aber auch unsere Stromnetze und Handynetze hängen von der Raumfahrt ab. Hier ist ein sehr breiter Nutzen durch die verschiedenen Wirtschaftsakteure gängig.
Wenn die Regierung neue politische Strategien ausarbeitet, muss sie auf die Interessen der verschiedenen Akteure eingehen. Renato Crepon erklärt, auf welche Bedürfnisse der Bundesrat Rücksicht nehmen will bei der Überarbeitung der Weltraumpolitik.
Wir haben einerseits die Bürgerinnen und Bürger. Hier muss sichergestellt werden, dass wir langfristig den Zugang haben zu essentiellen Weltrauminfrastrukturen. Dann haben wir die Weltraumindustrie oder die Raumfahrtindustrie, welche Satelliten und Raketenteile und Systeme bauen. Dienstleister, welche beispielsweise Dienstleistungen im Bereich der Geolokalisation. Die Forschergemeinschaft, in Bern auch sehr bekannt, die Universität Bern. Man mag sich an die Mission CHEOPS erinnern, zur Erforschung von Exoplaneten. Und schließlich ist auch die Verwaltung ein Nutzer dieser Daten und Dienstleistungen in verschiedenen Politikbereichen.
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF, wird nun eine Überarbeitung der Schweizer Weltraumpolitik ausformulieren. Im Sommer nächsten Jahres will das WBF das Konzept dem Bundesrat vorlegen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Freitag, dem 25. Februar. Ein aktuelles Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann geht es unter anderem um die anstehenden Regierungsratswahlen im Kanton Bern vom 27. März. Podcasts, Bilder und Links findet ihr auf rabe.ch/info. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich Carol Gücki. Merci fürs Zuhören. Habt's gut. Schöne.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.